Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallöchen, da sind wir wieder.
Hallo.
Die 14 Tage sind rum. Ich habe die letzten 14 Tage damit verbracht, wieder gesund zu werden.
Ja, warst ja krank, stimmt.
Ja, war ein super Urlaub diesmal.
Ja.
Aber, naja, gut.
Na, aber sei froh, dass er es am Ende getroffen hat und nicht am Anfang.
Ja, wobei die erste Woche war dann ja mein Mann krank. Also
es ist ja, gut, aber da warst du ja nicht krank. Ja. Also von daher.
Das stimmt, das ist ein Argument. Was uns noch brennend interessieren würde, wir können nämlich sehen, von wo ihr so geografisch uns zuhört. Und da sind tatsächlich Länder dabei, mit denen wir niemals gerechnet hätten. Also für uns wäre es super interessant, wenn ihr uns einfach mal schreiben würdet, wo ihr uns hört. Also wo ihr seid, wenn ihr uns hört. Das wäre wirklich mal spannend für uns.
Ja, das stimmt.
Und dann würde ich sagen,
starten wir
direkt rein.
Genau.
Bevor wir jetzt aber einsteigen, muss ich für die Folge, also es gibt ja für alle Folgen eine Triggerwarnung, aber ich erwähne das ja nicht immer so explizit, heute allerdings tatsächlich schon, denn in dieser Folge geht's um Suizid, erweiterten Suizid, Mord und Mordversuch.
Na, Donnerwetter, da bin ich ja gespannt.
Ja, und also viel, was die Gewalt nachher angeht, werde ich ziemlich grafisch, also es ist tatsächlich keine leichte Folge.
Okay. Lassen wir uns überraschen.
Genau. Also wenn ihr das nicht vertragt oder euch das zu sehr triggert, dann hört die Folge am besten gar nicht oder vielleicht nur mit jemandem zusammen, dem ihr wirklich vertraut. Aber jetzt starten wir dann endlich rein. Es geht nämlich heute um FedEx Flug 705. Dieser Flug wird durchgeführt mit einer McDonnell Douglas DC-10-30AF. FedEx ist ein US-amerikanisches Kurier- und Logistikunternehmen, das es weltweit gibt. Sein Hauptsitz hat das 1971 gegründete Unternehmen in Memphis, Tennessee. Und jetzt komme ich schon relativ am Anfang zur Frage. Nadja, was glaubst du, wie viele Flugzeuge für FedEx im Einsatz sind? Und ich gebe dir zu Beginn einen kleinen Tipp. Fang mal eher an dreistellig zu denken.
Ich werde 150, würde ich sagen.
Okay, pass auf. Stand 2023 hat FedEx 723 Flugzeuge im Dienst.
Ach du meine Güte.
Ja.
Das ist ja, ja, okay.
Fand ich auch eine große Zahl.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, gar nicht.
Ich auch nicht. DHL hat im Vergleich dazu im gleichen Jahr nur 213 in der Luft.
Ja, okay.
Also da sieht man schon mal,
ja.
Und ich dachte schon mal, DHL wäre groß.
Ja, ne, ja genau, das hätte ich auch eher gedacht.
Ja, nee. Jetzt aber zurück zur DC-10. Über sie haben wir schon öfters im Podcast gesprochen, aber trotzdem habe ich die Eckdaten nochmal für euch. Das AF in der Typbezeichnung steht für All Freight, also alle Fracht. Und bestellt wurde dieses Modell eigentlich von Alitalia, doch nachdem diese den Auftrag stornierten, übernahm FedEx alle 10 bestellten Flugzeuge. Die Maschine ist 55,06 Meter lang, bei einer Spannweite von 50,39 Metern und mit einer Nutzmasse, die bei knapp 80 Tonnen liegt. Die McDonnell Douglas vom heutigen Donnerstag im April wurde 1985 ausgeliefert und trug das Kennzeichen November 306 Foxtrot Eco. Und da es sich um einen Frachtflug handelt, beziehungsweise handelte, befanden sich auch nur 4 Personen an Bord. Kapitän David G. Sanders, 49 Jahre alt, Veteran der US Navy, der auch im Vietnamkrieg gedient hat. Zum Zeitpunkt im April 94 flog er allerdings schon 20 Jahre für FedEx. An seiner Seite sitzt der 42-jährige James M. Tucker Jr. Auch er diente im Vietnamkrieg für die US Navy und arbeitete danach für People Express Airlines, bevor er 84 zu FedEx wechselte. Der dritte im Bunde war der 39 Jahre alte Bordingenieur Andrew Peterson. Er ist seit 5 Jahren bei FedEx beschäftigt. Und diese 3 saßen an diesem Tag auch nur im Cockpit, weil die eigentlich vorgesehene Crew ihr Fluglimit am Tag zuvor um nur eine Minute überschritten hatte.
Na, da haben sie aber ja ganz genau auf die Regeln geachtet.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ja hier am Flughafen manchmal auch so. Irgendwie einige Flugzeuge dürfen nur bis Punkt 23 Uhr landen, wegen dem Nachtflugverbot. Und andere Tage hast du, da kommen die um 0 Uhr noch rein, da kommen die um 0 Uhr 30 noch rein.
Ja, das stimmt. Aber hattest du nicht eben von 4 Personen gesprochen?
Gut aufgepasst. Ja. Denn ein Flugingenieur von FedEx, der zur Crew von quasi gestern gehörte, Auburn Calloway, nahm auf dem Jumpseat Platz. Es war für ihn also ein sogenannter Deadhead-Flug. Bedeutet, diese Person wird zum oder vom Einsatzort geflogen und das kostenlos. Er brauchte auch nicht viel, denn er bestieg die DC-10 nur mit einem Gitarrenkoffer. Es kann also langsam losgehen. Vom internationalen Flughafen Memphis in Tennessee zum Norman Mineta San Jose International Airport in Kalifornien. Knappe 3300 Kilometer. Beim Check des Bordingenieurs fällt auf, dass die Sicherung des Cockpit Voice Recorders herausgesprungen ist. Er drückt sie wieder hinein und checkt noch einmal den Laderaum. Merkwürdig, denn als er wieder zurückkommt, ist die Sicherung wieder raus. Also, wieder einschalten und weiter beobachten. Nun geht es aber endlich los. FedEx Flug 705 startet auf Startbahn 27 und dreht dann nach links in Richtung Kalifornien. James Tucker Jr. ist heute unser Pilot Flying und er fliegt tatsächlich selbst, also ohne den Autopiloten einzuschalten. Nach etwa 26 Minuten hat die DC-10 eine Höhe von 19.000 Fuß erreicht. Auburn Calloway verlässt zu diesem Zeitpunkt seinen Jumpseat hinter dem Cockpit, öffnet seinen Gitarrenkoffer und betritt dann das Cockpit. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, was gleich passieren wird. Denn er hat eben keine Gitarre dabei, sondern zwei Hammer und eine Harpune.
Eine Harpune?
Ja.
Aber ich habe mir das schon gedacht, wo ich dachte, er betritt das mit einem Gitarrenkoffer, mehr hat er nicht dabei. Also das fand, also so habe ich eben drüber nachgedacht, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig.
Genau. Also eine Harpune ist so eine Art Gewehr, aber mit einem Speer, der vorne noch so Widerhaken hat.
Ja, braucht man ja zum Fischen.
Ja, genau.
Wenn du nur so mehr unterwegs bist oder
richtig.
So. Ja.
Ohne Vorwarnung schlägt der Andrew Peterson, dem Bordingenieur, zweimal auf den Kopf. Auch Pilot Flying Tucker wird von einem Schlag getroffen und ist daraufhin zumindest für einen kurzen Moment nicht in der Lage, sich zu bewegen. Ganz im Gegensatz zu dem Kapitän. Dieser versucht sich irgendwie auf seinem Sitz nach hinten umzudrehen, um sich zu wehren. Doch auch ihn trifft der Hammer. Flugingenieur Calloway, oder soll ich lieber sagen der Angreifer, verschwindet nun aus dem Cockpit. Doch er gibt nicht auf. Ganz im Gegenteil, er tauscht die Hammer gegen die Harpune und kommt zurück. Andrew Peterson ist am Kopf so stark verletzt, dass er Schwierigkeiten hat, das Gleichgewicht zu halten. Doch als er die Harpune erkennt, weiß er, dass er irgendetwas tun muss, bevor Calloway schießt. Instinktiv greift er nach dem Pfeil, der vorne aus der geladenen Harpune herausragt. Pilot Flying Tucker reagiert und zieht die Nase der DC-10 in einem Winkel von 15 Grad nach oben. Das reicht, um die kämpfenden Männer aus dem Cockpit in die dahinterliegende Bordküche fallen zu lassen. Und am Anfang hatte ich ja schon erwähnt, dass James Tucker bei der US Navy flog. Aber nicht nur das, denn er war auch Ausbilder auf der Douglas A-4 Skyhawk. Dabei handelt es sich um ein einstrahliges Kampfflugzeug. Gebaut wurden die Jets von 1955 bis 1979, und durch ihre geringe Spannweite waren sie für den Einsatz auf Flugzeugträgern perfekt geeignet.
Also konnten sie alle sehr gut fliegen.
Ja.
Ja. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum? Der hat sich ja schon rausgewühlt, der Kapitän. Also gab's da keine Tür?
Nee.
Warum hat er? Gab's nicht?
Nee. Also wahrscheinlich gab's eine Tür, aber dadurch, dass das ein Frachtflug war.
Ja,
du hast ja keine Passagiere, du hast ja nur Crew an Bord.
Natürlich, aber wenn er rausgeht, dann hätte er doch schnell die Tür zugemacht.
Das weiß
er
ich
gar nicht. Okay.
Ha, Sherlock, du bist gut.
Ja, das war...
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, das fiel mir mal eben so ein. Nein, ja. Wo ich das gehört habe. Also da,
nee, habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht.
Da ist eine Tür, war das... Naja, gut, okay.
Auch wenn die McDonnell Douglas DC-10 sonst nicht wirklich etwas mit so einem kleinen Jet von früher zu tun hatte, aber er konnte zumindest einige Flugmanöver. Zurück ins Cockpit. Tucker ist dort mittlerweile allein, denn Kapitän Sanders und Bordingenieur Peterson kämpfen zwischen Küche und Frachtraum mit dem sich nicht im Dienst befindlichen Bordingenieur Auburn Calloway. First Officer Tucker ist nach dem Hammerschlag nicht mehr in der Lage, seine rechte Körperseite zu bewegen. Und trotzdem steigt die Maschine nicht nur, sie dreht dank ihm jetzt auch scharf nach links. Dadurch wirbelt es die drei Kämpfenden hinten herum. Vielleicht besteht so die Chance, den Verrückten irgendwie zu entwaffnen. Das denkt sich auch der First Officer und lässt das Flugzeug noch weiter zur Seite rollen, bis sie quasi über Kopf fliegen.
Ja, krass, das geht mit so einer großen Maschine? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wusste ich auch nicht und hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil eigentlich sind kommerzielle Flüge nur bis zu einer Seitenrollbewegung von 60 Grad ausgelegt.
Okay.
Er dreht die Maschine um 140 Grad.
Hammer, ne? Was manche ja so drauf haben oder so. Ja. Das ist Wahnsinn.
Und auch hier hört er nur auf, weil er so noch die Chance hat, etwas vom Boden zu sehen, um die Orientierung nicht ganz zu verlieren. Mhm. Also, irre. Währenddessen hat es die anderen zwei Verletzten, inklusive des Angreifers, nun an die Decke der DC-10 gedrückt. Doch dabei kann er sich wieder ein wenig befreien, greift nach dem Hammer, erwischt ihn und schlägt jetzt immer und immer wieder auf Kapitän Sanders ein.
Dass sie das überhaupt, also, dass die überhaupt noch leben.
Ja. Ja, ich finde schon, wenn du irgendwie, also, keine Ahnung, ich habe noch nie einen mit dem Hammer auf den Kopf gekriegt. Nein, aber ich könnte mir vorstellen, mit einmal ist schon.
Ist schon, genau. Krass.
Aber da sieht man mal wieder, was Adrenalin und Lebenswille irgendwie alles ausmachen kann.
Das stimmt.
Pilot Flying James Tucker denkt schon wieder an das nächste Flugmanöver. Er zieht das Steuerhorn zurück und so gehen sie direkt in den Sturzflug. Die McDonnell Douglas fliegt ja eh immer noch auf dem Rücken. Die kämpfenden Männer im hinteren Teil werden wieder herumgewirbelt. Mittlerweile ist überall Blut. Hier geht es nur noch um Leben und Tod. Bleibt die Hoffnung, dass die Besatzung es irgendwie schafft, Calloway auszuschalten und das, bevor das Flugzeug die Manöver nicht mehr aushält. Denn sie rasen jetzt mit über 800 km/h dem Erdboden entgegen. Normalerweise fliegt die Maschine nicht schneller als 600.
Hammer.
Zeit, das Flugzeug wieder abzubremsen. Tucker hat durch seine Lähmung sowieso nur die linke Hand zur Verfügung. Er muss das Steuerhorn also für einen kurzen Moment loslassen, um die Schubhebel zurückzuziehen. Dann beginnt er sanft, den Sturzflug abzufangen. Vorsichtig, damit er nicht noch irgendetwas vom Flugzeug abreißt. Aber jetzt, wo sie wieder gerade fliegen, kann Tucker endlich einen Notruf absetzen. Er berichtet dem Lotsen von einem Entführungsversuch und dass sie schnellstmöglich zurück nach Memphis müssen. Dort sollen Rettungskräfte und bewaffnete Einsatzkräfte warten. Und jetzt erzähle ich ja schon so lange, aber was glaubst du, wie viel Zeit vergangen ist seit Beginn des Angriffs?
Seit Beginn wie viel Zeit? Mhm. 10 Minuten? Viertelstunde?
3,5 Minuten.
Was?
Ja. Tucker dreht die DC-10 hin und her. Seine Bewegungen dürfen nicht vorhersehbar werden. Schließlich kämpfen seine Kollegen hinter ihm immer noch ums Überleben. Petersons Arterie an der Schläfe ist durch einen Hammerschlag geplatzt.
Oh, übel.
Ja. Sanders hat unzählige blutende Wunden, doch sie geben nicht auf. Und dann schafft Kapitän Sanders endlich, ihm den Hammer zu entreißen, und schlägt nun selbst auf Calloway ein. In einem Interview betont er, dass er ihn nicht töten wollte. Lediglich kampfunfähig sollte er werden. Und keine Ahnung, ob ich das hätte so machen können, denn dann denkst du ja irgendwann einfach nur noch an dein eigenes Leben. Also so klar zu sagen, ich wollte den wirklich nur kampfunfähig machen, ich weiß nicht, ob ich dann völlig durchgedreht wäre.
Ich glaube, mir wäre es egal.
Ja.
Bin ich ganz ehrlich, ob ich den nun tödlich treffe.
Richtig.
Oder nicht. Also.
Ich meine, der hat versucht, uns alle umzubringen.
Ja, genau. Also, das wäre mir egal.
Aber er bestand darauf. Also, das glaube ich ihm auch, um Gottes Willen.
Ja, natürlich.
Ne? Aber so schafften sie es tatsächlich, Calloway zu überwältigen. Sanders ruft zu Tucker ins Cockpit, er soll den Autopiloten einschalten und zu ihnen kommen. Mit seinen schweren Verletzungen fast unmöglich. Aber eben nur fast. Er schafft es irgendwie, auch wenn er halbseitig gelähmt ist. Zeitgleich versucht der Lotse FedEx 705 zu kontaktieren, denn er sieht auf seinem Radar, dass sie sich immer weiter von Memphis entfernen. Doch aus dem Cockpit kommt keine Antwort. Zwischen der kleinen Küche und dem Frachtraum ist alles voller Blut. Calloway liegt auf dem Boden. Peterson auf ihm, genauso wie Sanders. Der gibt Tucker den Pfeil aus der Harpune und schleppt sich dann ins Cockpit. Sanders, der blutüberströmt ist und auf einem Auge nichts mehr sieht, schafft es, den Autopiloten auf den Flughafen zu programmieren. Doch die Maschine hat für eine sichere Landung noch viel zu viel Treibstoff an Bord. Die Hebel zum Ablassen sind aber nicht annähernd in der Reichweite des Kapitäns. Es muss so gehen. Außerdem ist er zu schnell und noch zu hoch, um die zugewiesene Landebahn zu erreichen. Er entscheidet sich dann für Landebahn 3-6 links. Hierfür wird er auch sein ganzes Können brauchen, denn er muss mit einer scharfen 90-Grad-Kurve beginnen, um sich parallel zur Piste auszurichten, über das Ende hinausfliegen und dann die DC-10 um 180 Grad wenden, um aufsetzen zu können. Mit einem Kleinflugzeug an sich kein Problem, aber mit einer Frachtmaschine?
Ja, aber so wie der Co-Pilot geflogen ist, glaube ich, ist bei denen alles möglich.
Ja, ich glaube auch, das ist der Tag, wo alles machbar ist.
Ja, ja.
Gerade als alle denken, dass sie es geschafft haben, bäumt Calloway sich wieder auf. Peterson schafft es aber zuerst an den Hammer und Tucker fleht ihn förmlich an, dass er einfach auf Calloway einschlagen soll. Und dieser tut genau das. Es ist ihre einzige Chance. Zeitgleich ist die McDonnell Douglas DC-10 eigentlich immer noch viel zu schnell zum Landen. Aber es muss sein. Die Räder setzen auf und die Maschine stoppt etwa 300 Meter, bevor die Piste zu Ende ist. Sie haben es geschafft. Oder besser gesagt, sie haben überlebt. Keine Zeit, um auf eine Fahrtreppe zu warten. Kapitän Sanders öffnet die Türen und entriegelt die Notrutschen. Ein Sanitäter der Flughafenfeuerwehr ist der Erste, der die Notrutsche hinaufklettert und plötzlich in einem Blutbad steht. Und bei Reddit habe ich gelesen, dass einer einen kannte und der kannte wieder jemanden, also da kann ja jeder irgendwie reinschreiben, der das Flugzeug gemeinsam mit Reinigungspersonal säubern sollte. Und der sagt, überall war Blut inklusive kleiner Knochenstücke. Und später musste genau aufgrund dessen das komplette Cockpit erneuert werden.
Oha.
Also das muss...
Naja, die haben garantiert Löcher im Kopf. Also
kommen wir gleich.
Und er ja genauso, ja, denke ich mal.
Aber also richtig, richtig übel. Aber zurück zu dem Moment, als der Sanitäter das Flugzeug betrat. Peterson und Tucker liegen blutüberströmt und am Ende ihrer Kräfte auf Calloway. Diesem werden nun die Hände mit Handschellen gefesselt, und Sanders soll sich so stellen, dass er keine Möglichkeit hat, sich zu bewegen. Denn jetzt geht es erstmal um die Rettung der Schwerverletzten. Andrew Peterson, der Bordingenieur, hat nur noch einen schwachen Puls. Er wird als Erster gerettet. Dann folgt First Officer James Tucker, Kapitän Sanders als Letzter. Im Krankenhaus werden folgende Verletzungen festgestellt. Und jetzt halte ich fest. Andrew Peterson erlitt einen Schädelbruch und seine Schläfenarterie wurde durchtrennt, daher eben auch der hohe Blutverlust. James Tucker erlitt auch einen Schädelbruch, bei dem Knochensplitter ins Gehirn gedrückt wurden. Diese waren auch für die Lähmungserscheinung im rechten Arm und rechten Bein verantwortlich. Außerdem hatte er einen ausgerenkten Kiefer und wurde mehrfach in den Arm gestochen. David Sanders erlitt viele tiefe Schnittwunden am Kopf und verlor fast das rechte Ohr. Dieses konnten die Ärzte dann aber wieder annehmen.
Ja, aber was für ein Martyrium, fast unglaublich, dass die mit so schweren Verletzungen überhaupt überlebt haben.
Ja, kannst du dir nicht ausdenken, nee, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Es ist total verrückt.
Also manche
verrückt.
Kriegen so zwei Schläge auf den Kopf und sind tot.
Ja.
Und die haben hier so Knochenstücke im Gehirn und
Ja, man mag sich das gar nicht vorstellen.
Aber weiß man überhaupt, warum eine andere Knecht da, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, aber warum der so durchgedreht ist?
Ja, Auburn Calloway wurde Anfang der 90er geschieden Seine Frau zog daraufhin angeblich mit seinen zwei Kindern in einen anderen Bundesstaat. Und er arbeitete zuerst bei Gulf Air Transport und bekam dann ein Angebot von Flying Tigers. Auch eine Transportfirma. Mhm. Und anstatt aber offen damit umzugehen, also quasi Gulf Air zu sagen, ich habe da ein Angebot und ich würde da gerne hingehen, fing er an, irgendwelche Lügen zu erzählen. Er müsste bei einem Gerichtstermin wäre er irgendwie mitgeladen, wo er irgendwie hin müsste, flog aber in der Zeit für die andere Firma. Mhm. Und das kam dann aber tatsächlich raus und dann musste er beide Unternehmen verlassen.
Ah, er war also bei beiden Unternehmen angestellt?
Ja, okay. Genau. Bis das dann eben rauskam.
Was für ein Vogel.
Genau, und das erzählte er allerdings auch bei FedEx nicht, als er sich dort bewarb und sein Vorstellungsgespräch hatte. Das Problem war nur, dass FedEx kurz darauf Flying Tigers aufkaufte und so kamen die nämlich an die Personal- und Disziplinarakten von damals.
Okay.
Mhm. Außerdem soll er über den Rang gelogen haben, den er bei der Navy hatte. Und warum ich das jetzt alles so erzähle, also einmal, damit wir wissen, warum er so irre war, aber nur einen Tag nach Flug 705 hätte er nämlich eine Anhörung bei seinem Arbeitgeber gehabt. Mhm. Und er hatte anscheinend die Angst, gekündigt zu werden. Denn er schickte all sein Erspartes einen Tag vor Flug 705 an seine Ex-Frau, um die 50, 54.000 Dollar. Mhm. Und dann wollte er die Maschine abstürzen lassen, nachdem er die Crew getötet hätte. Denn dann hätte seine Familie 2,5 Millionen US-Dollar aus der Lebensversicherung bekommen. Also zumindest, wenn sie davon ausgegangen wären, dass es ein Unfall gewesen wäre.
Ja, aber das hätten die ja rausgekriegt. Also hundertprozentig, die hätten ja auch dann die Leichen mit eingetrümmelten Schädel und dann, weißt du, also ich denke mal, und dann zahlt ja die Versicherung, jetzt hätte er doch wissen müssen.
Das stimmt, wobei Ermittler gesagt haben, dass wenn das Flugzeug tatsächlich abgestürzt wäre, hätte man wahrscheinlich nachher nicht mehr herausfinden können, dass die Schläge auf den Kopf durch Hammer entstanden sind oder nicht, dass sie während des Absturzes irgendwo gegengedonnert sind.
Aber da bin ich mir nicht so sicher. Also, die haben schon so kuriose Sachen rausgekriegt,
das stimmt,
die Ermittler.
Auch, ja.
Also, wo ich auch gesagt hätte, da wäre ich nie drauf gekommen.
Das stimmt, das stimmt.
Na?
Da hast du recht.
Aber lass mich raten, die Sicherung des Voice Recorders, von dem du am Anfang gesprochen hast, ist nicht von allein zweimal rausgesprungen.
Du bist
oder,
gut.
Oder war er das?
Ja.
Hm. Okay.
Denn wenn der Voice Recorder ausgeschaltet wäre, wäre es so einfach für ihn gewesen. Auf der anderen Seite, und das wusste Calloway auch, hätte er nur 30 Minuten still nach den Morden an der Crew weiterfliegen müssen. Denn nach 30 Minuten überspielt sich das Band des Voice Recorders immer wieder selbst.
Ah, okay.
Und es wird gemunkelt, dass er vorhatte, die McDonnell Douglas in die FedEx-Firmenzentrale zu steuern.
Und er meint, das wäre dann als Unfall durchgegangen.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, warum seid ihr?
Also da gab es wieder ganz viele Widersprüche, die ich auch nicht wirklich erklären kann. Was ich aber weiß, ist, dass sein Prozess am 20. März 95 begann und er selbst plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit.
Ja, schlauer Bursche, denkt er.
Ja, allerdings, und ich meine auch zum Glück, kam er damit nicht durch. Denn am 11. August 95 wurde er der Luftpiraterie für schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt.
Naja, und was heißt das in Amerika?
Der bleibt.
Lebenslang, der bleibt, ja. Genau. Ist nicht wie in Deutschland, 15 Jahre oder so und dann...
Genau. Ja. Es soll einen öffentlichen Brief von Calloway mit dem Datum des 1. Februar 23 an den damaligen US-Präsidenten Joe Biden geben, wo er um Gnade bittet. Also ich habe versucht, den zu finden, ich habe den nicht gefunden. Mm. Es soll ihn wohl geben. Allerdings gibt es, soweit ich weiß, keine Beweise dafür, dass Joe Biden ihm jemals geantwortet hat. Im August 24 wurde er auf jeden Fall verlegt und sitzt seitdem im United States Penitentiary Coleman in Sumter County in Florida.
Okay, jetzt wissen wir ja über ihn Bescheid. Und was ist jetzt aus dem Piloten geworden?
Ja, Also, am 26. Mai 94 wurde den dreien die Goldmedaille für Heldentum von der Airline Pilots Association verliehen, die höchste Auszeichnung für zivile Piloten. Allerdings kommt jetzt eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, denn Calloway hat nicht nur sein Leben zerstört, sondern eigentlich auch das der drei Piloten, weil sie wegen ihrer schweren Verletzung nicht mehr ins Cockpit zurückkehren konnten.
Oh, ja.
Freizeittechnisch schafft es nur James Tucker 2002, also rund 8 Jahre nach dem Ganzen, zurück ins Cockpit. Aber eben nur in eine kleine Maschine, ähnlich einer Cessna. Ganz genau hat er wohl eine Lascombe 8A.
Ja, aber da hast du recht. Da sind echt so viele Leben zerstört worden, ne?
Ja.
Eins ist schon zu viel.
Ja. Ja. Weißt du aber, wenn der Calloway sein eigenes da irgendwie, weißt du, wenn ihm das egal ist, okay.
Du kannst da nicht reingucken, ne, nee. In so einen Kopf, ne? Du denkst so, alles okay.
Ja.
Na, wie gesagt, gut, das Einzige, was mir aufgefallen wäre, wäre halt der Gitarrenkoffer. Also, das ist ja schon völlig spooky. Also,
ja.
Wer geht mit einem Gitarrenkoffer los, ohne weitere Sachen?
Wobei, er hatte ja tatsächlich nur, er ist ja am Tag davor da hingeflogen und musste ja dann quasi von da weg, weil die Crew ja nicht fliegen konnte. Ja, aber es ist tatsächlich merkwürdig mit seinem Gitarrenkoffer.
Ja, ja.
Das betroffene Flugzeug auf jeden Fall wurde für rund 800.000 US-Dollar repariert, im Jahr 2008 aufgerüstet und am 31. Dezember 22 gehörte sie zu den letzten ihrer Art, die außer Dienst gestellt wurden. Und seit diesem Tag eben ist die Maschine am Flughafen Victorville in Kalifornien eingelagert.
Ah, okay.
Also sie ist tatsächlich danach noch geflogen,
die Maschine. Ja, ja.
Ganz im Gegensatz zur nächsten Woche, da kann ich nämlich sagen, dass das Flugzeug danach nie mehr geflogen ist.
Oh, okay.
Um schon mal einen kleinen Tipp zu geben.
Ja.
Und ich darf schon was droppen, habe ich gerade gehört. Um was geht's denn? Erzähl.
Ja, da sind wir wieder bei Katastrophen, Mythen und True Crime.
Oh.
Und diesmal geht es um Mythen, beziehungsweise Mystik, also Paranormales.
Oh.
Ja, lasst euch überraschen.
Oh, das wird bestimmt gut. Ja. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch.
Ja, dann, also, abonniert uns, bewertet uns gerne. Und vor allem, wie wir am Anfang der Folge schon gesagt haben, schreibt uns auf jeden Fall, wo ihr uns gerade hört. Das wäre tatsächlich echt interessant.
Ja, das würde ich auch sagen. Also, genau. Spannend. Also, wir wissen ja schon, wo so uns einige, aus welchen Ländern, ne?
Ja, das finden wir schon völlig absurd. Zuhören. Aber...
Ja, das ist spooky.
Ja.
Wirklich. Mega, mega. Also nicht im Negativen, aber mega.
Genau, ja. Also vielen Dank dafür.
Ja,
empfehlt
danke.
Uns weiter. Und gleich gibt's natürlich noch die besten Outtakes der Folge. Und dann hören wir uns in 14 Tagen. Tschüssi!
Tschüssi!
Das reicht, vielleicht besteht so die Chance, den Verunglückten irgendwie zu entwaffnen. Gut, dass du was gesagt hast, dass es ein Verrückter ist und kein Verunglückter.
Ja, dass ich denke, Verunglückter?
Upsi.
Das geht, das war jetzt, jetzt habe ich da die ganze Zeit.
Den Autopiloten auf den Flughafen zu
programmieren.
Allerdings gibt es, soweit ich weiß.
Okay, und was ist nur aus dem Poleten?